Herzlich willkommen zu Neue Horizonte. Heute habe ich zu Gast Anja Lächle, Schauspielerin und Hypnosetherapeutin. Und dass sie das heute ist, das hat eine Weile gedauert. Es war ein weiter Weg. Und wo lang der ging, erzählt sie uns jetzt hin und wieder zurück. Mal sehen. Herzlich willkommen, Anja Lächle.
Hallo, Kati.
Schön, dass du hier bist und Lust hast, deine Geschichte zu erzählen. Du bist Schauspielerin und Hypnosetherapeutin. Mhm. Als Schauspielerin habe ich dich gesehen. Wir kennen uns schon etwas länger. Aber ich durfte vor einiger Zeit dich bewundern in dem Theaterstück in Berlin, im Theater unter dem Dach. Genau. Und dieses Theaterstück hat einen so langen Titel, dass ich den jetzt nicht zusammenkriege. Das darfst du dann gerne sagen.
Ja, ich habe eine Woche dafür gebraucht, um ihn auswendig zu lernen, so ungefähr.
Dankeschön.
Der Titel ist Von der langen Reise auf einer heute überhaupt nicht mehr weiten Strecke. Die Hälfte Deutschland wird so ungefähr wissen, was damit gemeint ist. Und die andere Hälfte muss wahrscheinlich erst mal ein bisschen nachdenken.
Genau. Und genau darum geht es nämlich auch heute bei uns. Denn ich bin da auch ganz unbefangen reingegangen, weil ich einfach dich sehen wollte. Mhm. Und siehe da, ich habe selbst ganz viele persönliche Bezugspunkte gefunden. Denn es geht um Flucht, aber um die Zeit vor der Wende. Flucht oder Ausreise, in dem Fall aus der DDR, und dann der Neuanfang im Westen. Mhm. Und das, wie ich ja schon vorher wusste von dir, ist ja auch ein Teil deiner persönlichen Geschichte, diese Situation zu erleben als ausreisewillige Familie. Den Absprung, sozusagen die letzte Zeit, das wird ja thematisiert in diesem Stück. Auf, wie ich finde, sehr anrührende, wunderbare Art. Und dann eben auch die Schwierigkeit, neu anzufangen als die aus dem Osten. Und du hast dich durchgebissen.
Ja.
Und hast es deinen Weg gegangen. Mhm. Erzähl doch mal, Anja. Ja.
Also ausgehend von dem Stück jetzt nochmal diese Situation, man stellt einen Ausreiseantrag und man hat sich mit dem Thema natürlich ausgiebig auseinandergesetzt und man muss diese ganzen Auflagen erfüllen, jeden Schnürsenkel auf Papier bringen, jedes Buch mit Titel, Autor, Verlag, Erscheinungsjahr, man muss alles dokumentieren, was man braucht, was man mitnehmen möchte, alles das muss aufgeschrieben werden. Das haben wir damals auch gemacht. Das ist auch im Stück sehr plausibel geschildert, glaube ich, was für ein Aufwand das ist. Und das macht man nicht mal einfach so, das resultiert aus einer langen Überlegung. Nun war es bei mir so, in meiner Geschichte, dass ich mit 17 tatsächlich schon den Ausreiseantrag gestellt habe. Und nun kann man spekulieren, hat man da nun schon wirklich in dem Alter deutlich gründlich drüber nachgedacht oder nicht. Aber bei mir war die Situation so, dass in meiner Familie fast alle Schauspieler waren und wir sozusagen etwas unkonventionell daherkamen. Warum auch immer, ob das der Grund war oder ob es noch andere Gründe gab, kann man nur spekulieren. Die Stasi hatte ein Auge auf uns. Und das hatte sie schon, als ich ins Teenageralter kam. Jedenfalls habe ich es da schon bemerkt. Und das hat mich ziemlich marode gemacht. Es ging dann bei mir so weit, dass ich mich entschlossen hatte, kurz nachdem ich in die FDJ eingetreten bin, das ist die Freie Deutsche Jugendorganisation gewesen, mit 14 ging man da rein. Ich bin nach einem Dreivierteljahr wieder ausgetreten, was nicht einfach war und was eigentlich nicht ging.
Ja.
Ne? Ja. Ich musste das auch begründen, musste einen Antrag schreiben. Und da habe ich mich wirklich dann mal richtig mit meiner Meinung über diesen ganzen Sachverhalt auseinandergesetzt und kam dann im weiteren Verlauf, ich kam auch mit den richtigen, also mit Leuten zusammen, die sich auch mit dem Thema beschäftigten, von denen aber ein Großteil auch da bleiben wollte, um die DDR im Inneren zu verbessern, zu verändern. Darüber kam ich dann dazu, dass ich mit 17 gesagt habe, ich möchte raus hier, ich möchte das nicht mitmachen. Es gab dann noch mal kurz vor der Ausreise, als diese dann genehmigt war, wir haben so ungefähr ein Jahr nur gewartet, andere haben länger warten müssen, gab es noch mal so einen Wankelmut bei mir, weil ich nun viele Freunde gefunden hatte, wahrscheinlich auch, weil ich mit dieser Thematik so mich beschäftigt hatte, dass ich dachte, oh, das ist jetzt aber eigentlich ein blöder Zeitpunkt rauszugehen. Ich habe jetzt so viele Freunde hier und so viele intelligente Menschen getroffen und es macht so Spaß, gerade hier zu sein und ich merke, was auch hier von innen möglich wäre, sodass ich da nochmal ins Wanken kam und im Zuge dessen, dass die Stadtsicherheit mich dann anwerben wollte, um meine Freunde auszuspionieren, sowohl noch in der kurzen Zeit in der DDR als auch dann vom Westen aus, das wollten sie dann eben auch, da stellten sie mir zur Debatte, ich könnte 3 Monate noch länger bleiben als die Familie, die auch den Ausreiseantrag gestellt hatte. Ich könnte 3 Monate noch mir sozusagen
als Spanne, so Entscheidungsspanne.
Genau.
So, ah, okay.
Und da habe ich wirklich, ich musste das schnell entscheiden, ja, direkt beim Ministerium des Innern in Potsdam damals und habe dann gesagt, nein, ich gehe. Sauberer Schnitt. Ich habe vermutet, dass wenn ich diese 3 Monate noch bleibe, dass ich dann ganz bleibe. Und ja, sie hat es mir so in den Kopf gesetzt und dann haben wir das eben gemacht. Und dann sind wir im Westen angekommen, meine Mutter, mein Stiefvater, mein Halbbruder und ich und sind in Freiburg gelandet, Freiburg im Breisgau. Und das war, ist ein schönes Städtchen, wahrscheinlich für viele Leute. Für mich war das ganz grauenvoll, weil das nicht meiner Heimat entsprach, nicht meiner Vorstellung vom zukünftigen Leben. Das war mir zu eng, zu spießig, zu konventionell, zu anders. Und ich habe dann über meine Freunde es geschafft, mich über Wasser zu halten. Also es war wirklich, mir ging es wirklich richtig schlecht dort. Und diese Freundschaften, die ich aus der DDR eben hatte, die ich immer noch habe, die haben mich per Briefen über Wasser gehalten. Die, wow, haben mir eigentlich so ein bisschen das Leben gerettet. Weil ich kam dort an und ich verstand die Leute nicht. Die Leute verstanden auch mich nicht. Wir sprachen alle Deutsch, aber es war trotzdem ein anderer Ton. Der Dialekt spielte da keine Rolle, den habe ich schnell verstanden. Aber dieses in einer ganz anderen Region zu Hause zu sein, wo die Leute eine ganz andere Geschichte haben. Ich habe eine ganz andere Geschichte. Dann kommt dazu, die Berliner sind sowieso ein bisschen anders als die Süddeutschen, der Humor ist anders, die Direktheit ist anders, das alles kam da nicht gut an. Und ich habe dann dort versucht, Freunde zu finden, es fiel mir sehr schwer und bin dann so ein bisschen in die Drogenszene reingekommen, habe selber keine Drogen genommen, aber habe dort Leute getroffen, denen das wurscht war, wo ich herkam, die einfach irgendwie, das ging dann so, das war dann okay. Und sobald ich die Möglichkeit bekommen habe, abzuspringen, bin ich dann nach West-Berlin gegangen, wo ich wieder die Berliner Luft geatmet habe. In der DDR noch, ein Thema von mir ist nämlich, glaube ich, auch ganz großes Freundschaften ist ein Thema, aber auch Hartnäckigkeit. Und so im Verlauf meines Lebens habe ich oft die Situation gehabt, dass ich Wünsche hatte, Träume hatte, manchmal auch Visionen sogar schon, und dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich brenne dafür, dass ich das verfolgt habe, wahrscheinlich auch wirklich sturköpfig und so, aber wirklich mit Hartnäckigkeit. Und so war zum Beispiel auch mein Wunsch, Krankenschwester zu werden.
Ja, genau.
In der Zeit, in der Schule damals, in Kleinmachnow bin ich aufgewachsen, geboren, aufgewachsen. Und dann habe ich dort den Entschluss gefasst, ich möchte Krankenschwester werden, möchte in Potsdam studieren, an der Fachhochschule, an der medizinischen. Und da sagten mir alle, hallo? Du bist gerade aus dem FDJ ausgetreten, du kannst dich jetzt nicht dafür bewerben, du kannst vergessen. Berufsmäßig ist für dich vielleicht noch Friseurin drin, was war es noch, ich weiß nicht, irgendwas anderes, was ich nicht machen wollte. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht gewesen sein, ich will das machen. Ich weiß ja nicht, wann die Ausreise dann irgendwann kommt, als die dann beantragt wurde, war es ja nicht klar, wann die genehmigt wird. Ja. Es gab Freunde meiner Eltern, die haben 10 Jahre gewartet.
Ja, kenne ich auch.
Ja. Mhm. Und so habe ich dann gesagt, okay, ich schreibe dort einen Brief, ich begründe, warum ich Krankenschwester werden möchte.
Ja.
Und ich schreibe dazu, dass ich finde, die politische Meinung hat in der Pflege nicht so viel Relevanz. es ist mehr Empathie. Gut, dieses Wort kannte ich damals bestimmt noch nicht. Aber so habe ich es dann umschrieben. Und tatsächlich eines Tages, es war dann schon, da war ich schon in der 10. Klasse, genau. Danach ging dann dieses Studium los. Rannte meine Direktorin mit dem Zettel in der Hand durch die Gänge. Wo ist die Anja? Wo ist die Anja? Sie hat die Zulassung, sie hat die Zulassung. Erst habe ich gar nicht verstanden. Ich hörte es schon. Ich dachte, was für eine Zulassung. Ich hatte auch beantragt, einen Führerschein machen zu können über die GST, die Gemeinschaft für Sport und Technik. Mhm. Habe ich gedacht, aha, jetzt darf ich den Führerschein machen, ach wie schön. Ach, die freut sich aber doll für mich. Und dann kam sie an und hat gesagt, du hast die Zulassung von der MEFA, Medizinische Fachschule. Und dann habe ich mich natürlich total gefreut und habe dann da angefangen, Krankenschwester zu lernen. Habe dann aber eben mit 17 die Ausreise beantragt und das hat noch eine Weile gedauert, bis die MEFA das mitbekommen hat, aber eines Tages bekam sie es mit und dann war natürlich Schluss.
Ah, haben die dich rausgeschmissen?
Die haben mich so ähnlich wie rausgeschmissen, die haben erst mich aus der Schule entfernt. Ich durfte diese Schule da gegenüber vom Potsdamer Hauptbahnhof nicht mehr betreten. Der Pförtner war instruiert, mich da nicht durchzulassen. Und ich durfte nur noch in der Praxis arbeiten. Das war damals im Diakoniekrankenhaus in Babelsberg. Naja, und dann habe ich mich dem gefügt, was sollte ich machen? Habe dann da halt gearbeitet, meine Schichten gemacht. Und war ja auch eine Arbeit, die ich sehr gerne gemacht habe. Ja. Alles gut. Und eines Tages kam der Anruf, wir haben es uns doch nochmal überlegt, wollen Sie nicht doch weiter am Unterricht teilnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können das gerne besprechen. Aber nicht jetzt, ich habe jetzt Schicht. Nein, Sie müssen sofort kommen. Dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Wir haben so und so viele Patienten, es geht nicht. Ich habe so gedacht, so, jetzt spiele ich auch mal so das aus. Und dann bin ich dann aber nach der Schicht dorthin. Dann haben sie mich umgarnt und dann wusste ich erst gar nicht so richtig, warum. Und dann haben sie mir eröffnet, ich dürfte jetzt doch weitermachen. Und ich glaube, der Grund war, dass es, wenn dann die Ausreise genehmigt worden wäre, wir am Westen angekommen wären, damit wir nicht schlecht darüber sprechen.
Ah, ja. Ja. Ja, also das ist natürlich faszinierend, dir zuzuhören.
Ja.
Einfach weil du auch wunderschön erzählst. Was mir jetzt so als Gedanke auch nochmal kommt, ist, dass diese Geschichte, gerade der Umgang mit diesen Dingen, die damals Realität waren, dieses Erpressen, dieses Manipulieren, das sind ja vergessene Geschichten. Mhm. Also deswegen toll, an der Stelle nochmal toll, dass du hier bist und darüber sprichst. Mhm. Das auch als Theaterstück, als da so Schauspielerin mit verkörperst, einfach nochmal, ich finde es wichtig und schön, da nochmal zu sagen, ja, das war Realität.
Mhm.
Ja.
Genau.
Aber es ging weiter, du hast dein Leben in die Hand genommen.
Ich bin dann gar nicht mehr in die Krankenschwesternschule gegangen, weil ich gedacht habe, nee, das ist mir alles zu blöd. Und dann kam auch bald die Ausreise und dann kam der Westen und dann kam das Tal, aus dem ich Gott sei Dank eben wieder rausgekrochen bin, mit Hilfe meiner DDR-Freunde. Und wo habe ich meinen ersten Westurlaub verbracht? In der DDR.
Ach nein.
Habe all mein Geld zusammengekratzt und habe meine Freunde besucht. Ja. Und man musste ja Zwangsumtausch damals bezahlen. Und die haben dann nicht alle, also die haben teilweise es nicht verstanden, haben gesagt, warum fährst du nicht endlich nach Italien, Griechenland, Spanien, sonst wohin? Warum fährst du zu uns? Sehr, weil es mir wichtig ist. Und das ist auch, es war so und es hat sich auch bewahrheitet und bestätigt, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben ist und geblieben ist, Freundschaften.
Interessant, dass sie dich reingelassen haben.
Das war natürlich das große Glück, das wusste man nicht. Ne? Weil viele durften nicht wieder
eben
rein.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, warum sie mich wieder reingelassen haben. Sie haben mich auch, als ich in Freiburg wohnte, hat mich die Staatssicherheit beschattet. Das weiß ich auch nicht genau, warum. Ich habe meine Akte beantragt, ich habe zwei Teilakten bekommen. Die Hauptakte ist noch nicht gefunden oder zerschreddert, was weiß ich, keine Ahnung. Also genau. Und dann bin ich in West-Berlin gewesen, vornehmlich aus Liebe bin ich nach West-Berlin dann direkt gezogen. Ich hätte ja auch irgendwo anders hinziehen können, aber West-Berlin, erstens wegen der Berliner Luft, Heimatgefühle, stimmte ja nicht so ganz, weil es war ja dann doch, also man war ja getrennt von den Leuten. Aber da ich wieder rein durfte, bin ich ganz oft nach Ost-Berlin gefahren, weil ich mich verliebt hatte. Ich hatte in Budapest einen kleinen Machnoa kennengelernt, der in Ost-Berlin dann wohnte. Und den habe ich dann immer besucht. Effiziente Zeitausnutzung, kurz nach 0 Uhr in den Osten kurz vor 0 Uhr am Abend wieder zurück. Umtauschgeld bei ihm gelassen.
Ja.
Und er hat mich mit Theaterstücken versorgt, weil er war begeisterter Laiendarsteller. Mhm. Und ich war auch in Aufführungen von ihm. Und meine Eltern waren ja Schauspieler und meine Großeltern und so weiter. Ich wollte das als Fünfjährige auch machen. Da stand ich auch auf der Bühne und fand das alles ganz toll. Dann kam die Zeit der Pubertät. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Ja. Und dann war es eben die Krankenschwester-Geschichte, die mich umgetrieben hat. Durch diese Liebe kam ich aber wieder auf den Geschmack der Schauspielerei. Und zwar über Sprache. Sprache ist ja auch dein Thema.
Ja.
Die haben einen Abend gemacht, Heinrich Heine. Und eine eklatant wichtige Stelle war, denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Oh, ich ja. kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Und diesen Text haben sie in...
Aktueller denn je, ne?
Ja, außerdem. Ja. Diesen Text haben sie auf unterschiedliche Art und Weisen gesprochen, gespielt, rübergebracht, wie man so sagt, also mit unterschiedlichen Intentionen. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist mit Sprache alles möglich? Das ist ja toll. Und es war natürlich auch regimekritisch zu verstehen. Andererseits konnte man sagen, hallo, es ist Heinrich Heine. Es sind diese Worte, wir ändern nichts ab.
Das wurde ja gerne gemacht zu DDR-Zeiten, dass man Klassiker nahm und die doppeldeutig dann unter das Volk brachte.
Ja. Das war das Schöne am Theater in der DDR, dass man das machen konnte. Es gab zwar immer die Zensur, zu den Endproben kamen immer die grau befragten Menschen rein und haben dann das Ding abgenommen oder nicht oder eben Sachen rausgestrichen, aber oft waren die auch nicht mit so ganz hoher Intelligenz gesegnet, dass sie manches eben nicht mitgekriegt haben. Es gibt eine schöne Anekdote. Mein Vater hat in Schwerin im Faust einen der Fäuste gespielt, in der legendären Aufführung von Christoph Schroth damals. Wunderbarer Abend, habe ich mehrmals gesehen. Und da gibt es die Szene in Auerbachs Keller. Mhm. Und dort sitzen die Leute dort schweigend im Auerbachs Keller. Der eine hat einen Heißluftballon in der Hand, also so einen kleinen Ballon. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es wirklich nur das Wort Freiheit war. Jedenfalls ließ er an einer bestimmten Stelle, wo es um Freiheit ging, vielleicht hat er auch nur das Wort Freiheit gesagt, ließ das Ding hoch.
Ja.
Und die Leute im Publikum,
das
hatte die Zensur nicht mitgekriegt, das blieb drin. Und das waren halt so Sachen, die waren damals mit Theater möglich. Und das hat mich angefixt und ich habe dann die Stücke immer bekommen von meinem damaligen Freund, habe die reingeschnurzt und habe dann mich auf die Spur begeben und wollte unbedingt
den Weg deiner Ahnen beschreiten.
Genau. Und da habe ich auch, Gott sei Dank hat mich die Hartnäckigkeit da nicht verlassen. Ich musste 9 Aufnahmeprüfungen machen, bis ich es dann geschafft habe. In Wien am Max-Reinhardt-Seminar. Und das ist eine wunderbare Schule für mich gewesen. Allerdings hatte sie ein Manko für mich, den Sprechunterricht. Der war für mich nicht ausreichend. Und da habe ich den glücklichen Zufall mal wieder gehabt. Also ich habe so überlegt, wie komme ich zu gutem Sprechunterricht. Und dann war ein Freund von mir, der hat einen Workshop gemacht in der Schweiz mit Dozenten. Ich wusste erst gar nicht, woher. Die waren aus der Ostberliner Schauspielschule.
Ja, na dann.
Qualität. Klaus Klawitter, der Sprechkönig dort, der war dabei. Und es fand in der Schweiz statt, zwar kurz nach der Wende. Und ach, es war wunderbar. Ich habe das aufgesogen und habe dann zum Klaus Klawitter gesagt, ich möchte bei dir Unterricht haben. Dann hat er gesagt, das geht leider nicht. Du bist in Wien auf der Schule, ich unterrichte in Ostberlin und geht leider nicht. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass das nicht geht.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ich möchte ein Gastjahr machen. Hat er gesagt, sowas gibt es bei uns nicht. Ich sage, vielleicht gibt es das ja in Zukunft. Und jedenfalls habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um auf diese Schule zu kommen, um Sprechunterricht bei Klaus Klawitter zu haben.
Ja.
Habe es sogar dann so weit gebracht, ich habe Briefe geschrieben, Ablehnung, Briefe, Ablehnung. Und dann kam wieder mal eine Ablehnung und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich aber so einen richtigen Schub an Power, Energie und ich will das, ich mache jetzt Folgendes. Ich habe mir ein Flugticket gekauft, habe mir so einen tiefen Ausschnitt angezogen, mich aufgestylt, bin ins Flugzeug, bin dorthin und bin in dieses Büro reinmarschiert und habe gesagt, so, ich sage Ihnen jetzt mal, warum ich auf diese Schauspielschule muss. Und er so, nee, Frau Lächle, ich wollte, nein, habe ich gesagt, jetzt rede ich. also bin da über mich selber hinausgewachsen, ja. Weiß nicht, wo ich den Mut damals hergenommen habe. Und habe ihm ein Plädoyer gehalten, warum ich auf diese Schauspielschule musste. Und dann hat er irgendwann gesagt, Frau Lechle, Sie haben meinen Brief nicht bekommen. Dann habe ich gesagt, doch, deswegen bin ich ja hier. Nee, sagt er, den Brief danach. Oh. Sagt, oh, welchen Brief danach?
Wunderbar.
Sagt er, ja, wir haben Ihnen geschrieben, Sie haben jetzt so tolle Briefe geschrieben und da haben wir schon Ihre Hartnäckigkeit und Ihren eisernen Willen bemerkt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir finden eine Lösung. Sie dürfen auf diese Schauspielschule kommen. Das Lustige war noch, hinterher habe ich dann, ich bin dann auf, für ein Jahr auf diese Schauspielschule gegangen. Hinterher habe ich festgestellt, der Typ, den ich da beeindrucken wollte, der war schwul. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich war dann auf der Schule. Ich konnte dann diesen Sprechunterricht bekommen und bin dann im vierten Studienjahr wieder zurückgegangen nach Wien. Hab dort bei meiner wundervollen Lehrerin Ernie Mangold, die wollte ich auch unbedingt haben und habe sie gekriegt. Sie nahm nur zwei Leute.
Ja, das
irgendwie
ist toll.
Hat sich das dann auch.
Die Türen öffnen sich dann, genau. Ne, wenn man auf dem Weg ist. Ja.
Bei ihr habe ich dann im vierten Jahr dann Unterricht gehabt und bin dann ins Engagement gegangen. Zu der Zeit auf der Schauspielschule ist noch was von Freundschaft zu erzählen.
Ja, gerne.
Und zwar habe ich bin mit wenig Geld dort angekommen an der Schauspielschule. Meine Mutter konnte mich nicht unterstützen, mein Vater konnte mich nicht unterstützen. Und so wurde das Geld immer weniger und weniger. Und ich hatte eine Kommilitonin, wir waren noch nicht richtig Freundinnen. Im Gegenteil, wir wurden manchmal so gegeneinander ausgespielt. Ich war die große Dunkelhaarige, sie war die große hübsche Blonde. Und sie hat das mitgekriegt und hat gesagt, meine Mutter hat Freunde in Amerika. Die sind Theaternarren, guck doch mal, ob du von denen ein Stipendium bekommst. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich habe mein Leben lang wenig bis kein Geld gehabt, so bin ich aufgewachsen, ich kann nicht um Geld bitten, es geht nicht. Und dann hat sie gesagt, es ist nicht schlimm und meine Mutter würde dir helfen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich, ich weiß nicht, zwei Monate habe ich gebraucht, um diesen Brief zu schreiben. Es ist mir so schwer gefallen, zu sagen, bitte, ich brauche was, gebt mir was. Es war wirklich, es war hart, aber ich habe es dann gemacht. Und im Endeffekt habe ich tatsächlich ein Stipendium für ein Semester bekommen, habe dann in den Semesterferien versucht zu jobben, was natürlich auch nicht gereicht hat. Denen hat das aber gefallen. Ich habe es als sehr transparent gehalten und die haben dann tatsächlich mir das Studium zu Ende finanziert. Mhm. Ein Segen, ja, ein Geschenk.
Aber nicht einfach zugefallen. Du hast schon dafür auch getan und dich eingesetzt und auch gewertschätzt. Ja, du hast ja die Freundschaft gewertschätzt, aber auch dieses...
Wir sind jetzt noch befreundet.
Ja, wie toll.
Ja. Ja. Er ist leider gestorben von diesem Ehepaar, die mich unterstützt haben, aber sie ist jetzt, ich glaube, 86. Wir sind immer noch befreundet. Ganz tolle Frau. Waren zwei ganz wunderbare Menschen. Und die Kommilitonin, von der ich sprach, die das überhaupt bemerkt hat, durch die das zustande kam, die ist eine Freundin geworden und die Patentante meiner Töchter.
Ah, schön.
Ja. Ja. Also das, ja.
Ja, das zieht sich so wie ein roter Faden durch dein Leben. Auch der Umgang miteinander, achtsam und respektvoll und wertschätzend zu sein.
Also man sagt immer viel glückliche Sachen, aber ich glaube, es ist noch weit mehr als nur Glück.
Ja, ne? Ja.
Ja. Ja, und die Schauspielerei, die habe ich dann, habe ich direkt nach der Schauspielschule dann angefangen, im ersten Engagement. Das war auch sehr toll, aber ich bin dann ziemlich schnell schwanger geworden. Zu schnell eigentlich so für eine Schauspielkarriere und alle dort am Theater haben gesagt, das ist jetzt das Aus, es sei denn, du treibst ab. Dann habe ich gesagt, wie bitte nein? Ich treibe nicht ab, ich werde jetzt das Kind kriegen und dann werde ich weitermachen. Dann haben die gesagt, das kannst du vergessen. So läuft es nicht bei uns. Es geht nicht. Mit Kind kannst du nicht arbeiten. Dann stellte sich heraus, es ist nicht nur ein Kind in meinem Bauch, sondern zwei. Zwei Mädchen, wie dann später klar wurde. Clara und Paula. Und dann hieß es aber, jetzt treibst du ab. Mit Zwillingen geht es ja nun mal gar nicht.
Oh, ja,
und dann habe ich gedacht, so, Leute, fasst mich an die Füße. Wenn es dann nichts wird mit der Schauspielerei, dann wird es halt was anderes. Das sind meine Kinder und die behalte ich. Und so ist es auch gekommen.
Der Hammer, ne? Dir deine Kraft als Mutter und Frau abzusprechen von vornherein.
Auch von Frauen.
Ja, ja, ich weiß, dass das auch leider Frauen auch immer noch tun.
Ja. Mhm. Also da war viel Säuernis zu spüren, auch Neid. Es gab eine Kollegin, die selber keine Kinder bekommen hatte. Wahrscheinlich vielleicht wegen ihrer Karriere. Und die war da auch am Drücker. Die hat sich dann aber 2 oder 3 Jahre später entschuldigt bei mir. Und das fand ich toll, ganz groß.
Toll. Ja. Das kommt ja selten vor.
Das kommt wirklich selten vor, ja. Ja, bei mir ging es dann tatsächlich weiter. Ich war dann natürlich eine Weile zu Hause und irgendwann habe ich gesagt, oder mein Partner und ich, also der Vater der Kinder, haben beschlossen, okay, jetzt könnte ich mal wieder gucken, mal reinriechen, mal sehen, ob es klappt. Und dann hat ein Freund von mir, mit dem ich im Erstengagement war, mich angerufen und gesagt, ey, wisst ihr was? Da ist einer, der geht da in die Mitte von Deutschland. Der geht da nach Braunschweig. Willst du nicht auch dich da bewerben? Ich bewerb mal da. Das ist doch toll. Von da aus kommst du überall hin. Wollen wir uns da bewerben? Und ich sag, ja, okay, wenn du das so sagst, können wir das ja tun. Und dann haben wir uns beide dort beworben. Und wir sind beide dort genommen worden. Und das war dann mein Engagement nach den Kindern. Ich wäre, glaube ich, nicht dort gelandet, wenn in dem Vorstellungsgespräch klar gewesen wäre, dass ich schon Kinder habe. Ich wurde danach gefragt, was mit meiner Familienplanung denn so sei. Dann habe ich gesagt, die ist abgeschlossen. Ach so, Sie wollen keine Kinder. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe.
Ja, sehr gut.
Wie alt? 3. Sind beide 3, sind Zwillinge, um Gottes Willen. Das hat er vergessen, Sie zu fragen. Wenn er das gefragt hätte, dann hätten Sie aber schlechte Karten gehabt. Dann habe ich gesagt, na, hat er ja nicht. Gut. Und wir wissen beide, du hast 4 Kinder, ich habe 2 Kinder. Wir können sehr gut organisieren, wenn es drauf ankommt und haben weniger Krankentage als manch einer, der keine Kinder hat.
Ja.
Ich glaube, ich hatte einen Krankentag in der ganzen Zeit dort. Und ansonsten habe ich es halt organisiert, was vielleicht nicht immer ganz toll war. Für die Kinder, die mussten schon zurückstecken, selbstständig werden sehr früh.
Ja, das kenne ich
aber
auch.
Aber es ging eine Zeit lang sehr gut. Dann kam ich an ein anderes Theater an. Auch ein großes, habe auch schön gespielt, große Rollen, tolle Rollen. Dann wechselte die Leitung und dann wurde es alles etwas, geriet in eine Schieflage. Ich verdiente zu wenig, um mich und meine Kinder, ich war inzwischen getrennt, alleine finanzieren zu können in dieser etwas doch teureren Stadt. Und habe dann angefangen, nach einem Zweitjob Ausschau zu halten. Und eine Freundin von mir sagte, ach komm, kannst bei mir im Büro mitarbeiten. Das war wunderbar, also die Möglichkeit. Der Fakt an sich war natürlich scheußlich, weil ich habe im Theater von Montag bis Sonntag gearbeitet. Und zwar immer mindestens eine 60-Stunden-Woche und habe dann noch 10 Stunden im Büro gearbeitet und war alleinerziehend mit den beiden Mädchen. Es war ganz schön heftig. Manchmal denke ich heute, wie habe ich das geschafft? Weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ja.
Es ging halt voran, voran, voran. Und irgendwann denkt man ja auch nicht mehr, man macht nur noch, man funktioniert und es muss irgendwie gehen. Und die Arbeit hat Spaß gemacht, ohne Frage. Es waren wirklich super Arbeiten dabei. Meistens waren, ich wurde oft gefragt, was sind deine Lieblingsrolle? Es war meist die Rolle, die ich gerade spielte, war meine Lieblingsrolle. Also ich habe den Beruf wirklich gerne gemacht. Aber irgendwann kam ich an eine Grenze und dann gab es einen Umschwung. Da habe ich gemerkt, jetzt ist fertig, irgendwas ist fertig und wenn ich so weitermache, werde ich vielleicht krank. Irgendwie fühlt sich das nicht mehr gut an.
Ah, du warst vor der, bei den meisten ist ja Krankheit so der Bruch.
Und ich glaube, ich war einen Tag vor der Krankheit, wirklich fast so. Mm. Nach 10 Jahren dort an diesem Theater bin ich hochgegangen und habe gesagt, ich kündige sofort. Und dann hieß es natürlich, kannst du doch gar nicht, bist du alleinerziehend mit 2 Kindern.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, ja. Genau, das spüre ich auch die ganze Zeit, aber deswegen erst recht.
Ja.
Und das Lustige war, Kathi, 3 Tage später haben mich Leute aus dem Theater angesprochen, aus anderen Sparten, aus dem Orchester, aus dem Chor, was weiß ich, alle, die das nicht so hautnah mitgekriegt haben, haben gesagt, was ist denn mit dir passiert? Bist du verliebt? Ist irgendwas? Warst du im Urlaub? Ich konnte dann immer nur ich habe das nicht jedem erzählt, aber ich wusste innerlich, es ist die Befreiung gewesen, die Kündigung, dass ich was beendet habe.
Ja.
Und als es sich dann rumsprach, sagten auch wieder viele Bedenkenträger, oh, das wird nicht laufen.
Ja, ist interessant. Ne? Man hat immer diese Leute, die quasi, es sind ja die eigenen Gedanken, die man auch hat. Das, da brauchen wir gar nicht drum
herumreden. Ja, natürlich. Man wägt ja ab.
Ja, natürlich wirst du dich auch gefragt haben, Mensch, kann ich das wirklich tun?
Ja.
Und dann kommen genau die Leute, die das verkörpern und aussprechen.
Genau.
Ja.
Und ich habe es wirklich, bevor ich gekündigt habe, niemandem erzählt, außer wieder meiner Freundin, die mit den Briefen damals. der habe ich es am Telefon erzählt und meinem Freund, mit dem ich studiert habe. Ganz lieber Freund von mir. Der auch bei der Ernie Mangold Schüler war. Also es sind so, ja, so meine Hauptfreunde oder besten Freunde, wie man sagt. Und den beiden habe ich es erzählt vorher und die haben gesagt, mach. So wie du in den letzten Jahren geklungen hast, ich glaube, es ist richtig, haben beide gesagt. Mhm. Und einen Tag später habe ich es dann meinem Vater erzählt und er sagte, aha, okay, wie fühlt sich's an? Dann habe ich gesagt, gut, na dann ist es in Ordnung.
Ach, so, schön, ja. Toll.
Und dann sind wir umgezogen und dann ging es eben wieder zurück in den Brandenburger Raum. Zu meinen Kiefern, zu meinem Licht, zu meiner Luft, so. Ja. Und ich bin dann erstmal in die Nähe von Potsdam gezogen. Sandboden unter den Füßen und ja, so dieser Dialekt, das Feeling, das Direkte. Das hat mir doch sehr gut getan. Allerdings hatte sich sehr, sehr viel verändert.
Und wie lange war, 10 Jahre warst du an dem Theater?
Genau.
Aber du warst ja davor auch
woanders.
Davor
war ich auch. Also ich bin ausgereist 1984, am 26. September, das merke ich mir natürlich immer. Und zurückgekommen bin ich 2010 im Juni.
Ja.
Juni, Juli, ja.
Zurück in der Heimat.
Zurück in der Heimat. Galt für viele Nachbarn erstmal als die Westlerin.
Ja, klar.
Hab das dann, wo ich dachte, jetzt wäre es ganz gut, mal zu offenbaren, gesagt, dass ich eigentlich aus Kleinmachnow komme. Mhm. Dann legten sich sofort Schalter um.
Ja, in Brandenburg kann ich gut nachvollziehen.
Ja, genau. Und dann habe ich versucht, frei zu arbeiten. Und das ging sehr wackelig am Anfang. Und ich hatte aber auch noch nicht so wirklich eine Alternative. Ich hatte keinen richtigen Plan und habe dann auch über andere Jobs nachgedacht. Und es waren wieder mal Freunde, die mich dann auch bestärkt haben. Bleib dabei, mach und guck und ruf doch mal da und dann versuch doch mal da. Und auf einmal macht es Holter die Polter und ich kriegte ein Jobangebot am anderen. Mhm. Habe dann schön weit unten im Süden gearbeitet, bis nach Österreich hin. Sehr weit weg von der Heimat. Ja. Aber es lief. Und es waren dann so viele Angebote, dass ich gar nicht alle annehmen konnte. Und dann kam wieder eine Flaute. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Und da ergab sich, dass eine Bekannte eine Ausbildung anbot zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Meine Tochter, die sowieso Heilpraktiker lernen wollte, das jetzt auch tut und auch bald fertig ist, die sagte, sie geht dorthin, macht diese Ausbildung. Und ich habe gesagt, Psychologie hat mich schon immer interessiert. Kann ich mitgehen? Stört sich? Nö.
Passt ja auch zum Schauspielberuf.
Total, ja? Genau.
Man muss sich in die Figuren, ne? Wir müssen uns ja da reinversetzen.
In jede Person reinversetzen. Man muss recherchieren, wie ist so eine Persönlichkeit. Mhm. Dann, wenn sie ganz schräg sind, vielleicht ist es sogar eine Persönlichkeitsstörung. Was könnte passen? Welche Verhaltensweisen kommen da zutage? Welche Körperlichkeiten passen dazu? Und. Du kennst es.
Diese ganzen Details.
Genau.
Und dann passt Psychologie natürlich hervorragend.
Ja, ja. Genau. Und dann habe ich das angefangen. Und das hat mich sehr interessiert und auch so teilweise in Beschlag genommen, aber ich wollte eigentlich weiter Schauspiel machen. Habe so ein paar Verträge so nebenbei abgesprochen und so weiter. Und dann kam der Tag, wo verschiedene Fachrichtungen vorgestellt wurden und dann kam ein Vortrag über Hypnose von einem Herrn. Und da sagte meine Tochter, was ist mit dir los? Hab ich gesagt, und ich hatte mein Buch rausgeholt und habe mitgeschrieben, jedes Wort, was er sagte. Und dann hat sie gesagt, was ist denn los? Warum schreibst du das jetzt mit? Lass mich. Und dann bin ich hinterher zu dem hingegangen und habe gesagt, das ist ja eine tolle Therapieform. Kannte ich ja überhaupt noch nicht. Das ist ja irre. Machen Sie sowas? Ja, sagt er, ich mache sowas. Hab ich gesagt, dann komme ich mal zu Ihnen. Ja, haben Sie denn ein Problem? Habe ich gesagt, nee, ich habe kein Problem. Kann ich auch so kommen? Naja, wir finden schon was.
Wir finden schon ein Problem für Sie. Genau.
Und dann habe ich 2, 3 Hypnosesitzungen bei dem gemacht und habe gemerkt, was möglich ist. An was für Dinge ich mich erinnere, die ich bewusst gar nicht mehr im Kopf hatte. Mhm. Und was man damit alles erreichen kann. Also so einen kleinen Einblick bekommen. Und dann sagt er, ich bilde übrigens auch aus. Naja, da war natürlich die erste.
War klar. Ja, war
und
klar.
So begann dieser Weg und diese Ausbildung war hervorragend. Und ich habe dann ziemlich schnell beschlossen, mich selbstständig zu machen als Hypnosetherapeutin. Habe dann noch für den Heilpraktiker für Psychotherapie im Nachhinein meine Prüfung gemacht, damit ich das als Basis hatte. Ja. Und arbeite seitdem in diesem Beruf. Und ich finde es einen total sinnvollen Beruf. Ich hatte mich beim Theater oft gefragt, ob das wirklich so sinnvoll ist, bei den vielen Krisen in der Welt. Was ist da schon Theater? Habe mich dann aber öfter mal rückbesonnen an die Anfänge, warum ich zum Theater wollte. Was kann man machen? Was kann man für Bewusstsein bei Leuten anregen? Was kann man für Gedanken anregen, für Träume, für Wünsche? Man kann auch einfach unterhalten. Eine Kollegin sagte mal, du, wenn der da in der ersten Reihe pennt, ist auch gut. Das, ich schlief da wenigstens mal ruhig. So.
Du, das denke ich mir aber auch manchmal, wenn ich Märchen erzähle, dann entspannen ja die Leute ganz schnell. Ja. Kinder und Erwachsene auch. Und das ist mir auch schon passiert, Kinder eingeschlafen dabei, mal auch Ältere. Und dann finde ich immer, habe ich mein Ziel erreicht.
Ja, ne? Es ist nichts Schlechtes.
Genau. Nein.
Türen knallend rausgehen ist auch ein Zeichen, aber das ist irgendwie...
Ja, man hat berührt.
Genau.
Ja, ja, ich habe auch mal gehört, auch von einer Schauspielkollegin, dass das wohl häufiger vorkommt, diese Verbindung Schauspiel und Medizin. Ja? Mhm. Oder medizinische Themen, sagen wir es so.
Ich hatte in meiner Schauspielschulklasse am Reinhardt-Seminar eine Kommilitonin, die hat tatsächlich parallel Schauspiel und Medizin studiert. Die ist immer hin und her gefahren an ihren Ort, wo sie Medizin studiert hat, in den Semesterferien, kam dann immer wieder, ich habe einen Günnschein, ich habe diesen Schein, ich habe jeden Schein. Hat dann Schauspiel weiter studiert und konnte sich hinterher lange nicht entscheiden und ist jetzt eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, eine wunderbare Ärztin, hat eine Weile Schauspiel noch weitergemacht, hat es dann sein lassen und hat... sich dann der Medizin gewidmet und muss ganz, ganz toll sein auf ihrem Gebiet. Ja. Und ich habe auch eine Zeit lang dann nur Hypnosetherapie gemacht. Und eines Tages habe ich gedacht, mir fehlt's. Ich möchte wieder spielen. Was kann ich tun? Ich könnte mal drüber meditieren. Das habe ich dann auch gemacht.
Hast du das Universum eingeladen?
Ich habe dann gesagt, pass mal auf, Leute, ich weiß nicht, wie man es verknüpfen soll. Ich kann nicht in Wien 3 Monate sein zum Proben. Ich kriegte ja weiter Angebote, aber das geht nicht. Ich habe meine Patienten hier, meine Klienten, wie man sie auch immer nennt, ich habe immer noch keinen Begriff richtig dafür gefunden. Wie soll ich es verbinden? Macht ihr da mal was? Und 2 Tage später kam ein Anruf von einem Regisseur. Ja, ich mache in Berlin eine Produktion und sie wurden mir empfohlen, können wir uns mal treffen. Dann haben wir uns getroffen, dann habe ich erfahren, es geht um Ausreiseproblematik, habe gesagt, das ist auch meine Geschichte. Ja, sowas hätte er auch Leuten hören.
Ja, ja.
Und so war ich dabei und habe ihm dann gesagt, ich brauche ein bisschen Freiraum, ein paar Zeitblöcke, wo ich meinen anderen Job machen kann. Und so ging das.
Und ja, aber toll. Also, und dann sind wir wieder rundherum in dem Theaterstück, wo du ja die Mutter verkörperst und mit 4 jungen Kolleginnen spielst. Genau. Ich war absolut begeistert. Also als Team und auch die Einzelleistungen also waren wirklich faszinierend. Ich glaube, ich gehe auch noch mal rein, weil es mich so berührt hat. Ja, ich denke schon. Mhm. Und auch sehr faszinierend. Es ist ein sehr weiblicher Weg, also bei allem Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen, das ist ja männliche Energie und die zu integrieren in deinen weiblichen Weg und zu sagen, auch zu vertrauen, also ich höre einfach daraus auch ein Vertrauen ins Leben.
Ja.
Es wird kommen, wie ich es brauche, ja.
Ja, das hat sich aber wahrscheinlich auch erst wirklich entwickelt mit diesem mehr und mehr Vertrauen zum Leben, zum Universum, zu Gott, wie man es auch immer nennen will. Am Anfang war es wirklich sehr von Sturköpfigkeit geprägt und auch mal gucken, wie weit ich gehen kann, mal gucken, wo die Grenzen sind. Was kann ich, wenn ich jetzt wirklich da drauf bestehe, wie weit schaffe ich es? Aber im Grunde genommen, wenn mich jemand wirklich damals hypnotisiert hätte und gefragt hätte, glaubst du, dass du schaffst, hätte ich immer ja gesagt. Mhm. Und ich glaube, diese Überzeugung, wenn man für was brennt, wenn man emotional daran beteiligt ist, wenn man den Mut hat, das dann durchzustehen, zu gehen, zu kämpfen oder auch manchmal die Geduld hat zu warten, ist ja manchmal auch angebracht, und dann noch die nötigen Freunde hat, die einen unterstützen, die einem auch mal Kritik sagen, sie sollen ja nun nicht immer nur sagen, ja, alles supi, die aber dabei sind, also die in Liebe einem begegnen, denen man selber auch also in Liebe begegnet und dann damit zu kommunizieren, über diese Liebe mit Freunden und zu sagen, sag doch mal wirklich, meinst du, das ist gut für mich? Die dann sagen, ja. Und dann ist das, es ist dann ein Geschenk. Man hat dann noch ein Päckchen. Man hat noch ein Päckchen Zutrauen, Vertrauen. Mhm. Und also ich finde, Freundschaft ist unheimlich wichtig.
Ja, und wir hatten auf dem Hinweg jetzt gerade auch darüber gesprochen, dieses sich vernetzen können,
ja.
Das ist ja wirklich eine weibliche Eigenschaft, mhm. uralt. Mhm. Ja, Frauen in der Sippe mussten miteinander kommunizieren, damit das Leben funktioniert.
Ja.
Das ist ja längst bewiesen, das ist ja keine feministische Theorie, das mhm. ist so. Und indem wir es ergreifen heute und uns dessen wieder bewusst werden, jenseits von jedem Konkurrenzdenken, sondern uns auf Augenhöhe begegnen ja. und miteinander vernetzen, mhm. Passiert was.
Ja.
Es verändert etwas,
ja.
bringt ja auch mehr Liebe wieder in die Welt.
Ne? Ja.
Das ist auf der Augenhöhe zu sein, heißt ja auch respektvoll
ja.
miteinander umgehen, wertschätzen.
Die Konkurrenz unter Frauen ist natürlich auch ein nicht so schönes Thema, aber ist
ja.
auch vorhanden oft. Das habe ich natürlich am Theater. Da konnte ich gute Studien betreiben. Zuckt mir gleich mein Auge. Ein heikles Thema.
Ja.
Aber auch da habe ich es geschafft, in einer Situation, also ich muss sagen, es war nicht an jedem Theater. Es gab auch Theater, wo es wirklich ein gutes Miteinander war, wo von der Leitung aus natürlich auch gut ausgewählt wurde, dass jede Frau ihren Bereich hatte in dem Ensemble und man sich nicht so sehr in die Quere kam. Aber an den größeren Theatern sind dann eben zwei oder auch drei auf einer Position. Und dann guckt man schon auf den Besetzungszettel, jetzt ist es wieder die. Warum die und nicht ich? So, da geht es schon mal los. Und ich habe es sehr heftig an einem Theater gespürt und habe dann gedacht, Mensch, aber ich will damit irgendwie umgehen. Ich will nicht genauso reagieren. Ich weiß, ich könnte das. Ich kann auch eine Zicke sein. Aber ich will das nicht. Was mache ich? Und dann habe ich wirklich zwei, drei Anläufe gemacht und bin auf sie zugegangen. Wirklich mit offenen Armen,
ja.
einladend, wohlwollend. Natürlich immer mit dem Kritiker auch so auf der Schulter. Ne? Also ich wollte mich natürlich auch nicht jetzt sozusagen so klein machen, dass sie dann auf mir rumtreten kann. Hat sie aber nicht.
Mhm.
Und das war wirklich, die Einladung ging dann beim zweiten Mal schon besser, beim dritten Mal funktionierte es dann. Und das waren
ja.
Steine, auch von ihrer Brust. Und dann ging es, dann
ja.
ging ein Miteinander.
Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Schlüsselsatz gesagt. Du hast entschieden,
mhm.
nicht Zicke zu sein.
Ja.
Natürlich können wir das.
Mhm.
Ja? Wir können Furien sein,
ja.
selbstverständlich. Aber wir können entscheiden,
mhm.
wie wollen wir denn
ja.
uns
genau.
einsetzen
mhm.
in dieser Welt. Und das finde ich ein schönes Beispiel, authentische Geschichte, wie wichtig die eigene Entscheidung ist,
ja.
wie wir mit unseren Kräften umgehen wollen, mit
ja.
unseren Fähigkeiten, Möglichkeiten.
Mhm.
Ja, ja, Anja, danke schön für deine faszinierende Geschichte. Ich freue mich. Ich weiß, dass du jetzt glücklich bist mit beiden Berufen, dass
ja.
du es gut in Balance gebracht
mhm.
hast und heute auch schon gesagt hast, jetzt ist es gerade richtig, wer weiß.
Genau, wer weiß.
Was
vielleicht mache ich, wenn ich 80 bin, noch mal was anderes.
Toll,
keine Ahnung.
Toll. Mit so viel Vertrauen ins Leben
mhm.
Ist das ja kein Problem.
Ja.
Da kann alles passieren. Und vielen Dank für deine
Inspirierung.
Ja, sehr, sehr gerne. Inspirierende, authentische Geschichten brauchen wir. Und sollten wir uns viel öfter erzählen.
Mhm.
Deswegen vielen Dank, dass du hier warst und
ja,
uns daran teilgelassen hast.
An Teil hast nehmen lassen.
Dankeschön. Versprecher sind auch ein großes Thema auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja,
und so schön, mit einer Kollegin zu sprechen.
Und ich freue mich, wenn du wieder ins Theater unterm Dach den
sehr,
Weg findest.
Sehr
Wir
gern.
Spielen weiter.
Ja. Werde ich tun.
Mhm.
Danke.
Dankeschön.
Ja, das war's für heute. Neue Horizonte mit Anja Lächle. Ihr Weg hin und wieder zurück. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ein herzliches Dankeschön von mir an die Frauen, die ganz stark und selbstbewusst und frei die frauenfeindlichen Kommentare gemeldet haben. die unter meinem Beitrag erschienen sind. Sie sind gelöscht worden, sehr schnell. Vielen, vielen Dank, ihr aufmerksamen, wunderbaren Frauen. Ich freue mich, dass ihr euch so engagiert und wach und lebendig hier dabei seid. Und schön, dass ihr da seid. Allen anderen und euch natürlich wünsche ich eine wunderbare Zeit bis zu unserem nächsten Treffen hier bei Neue Horizonte. Unterstützt bitte Nuoviso und macht es euch gut.